Vierte Halbzeit.
Wir starten rein mit reichlich Verspätung ins Jahr 2025. Herzlich willkommen zur ersten Folge der vierten Halbzeit im neuen Jahr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben auf jeden Fall wieder reichlich Lust, über den Dortmund Amateurfußball zu quatschen. Wir, das bin ich, das ist Timo Janisch, aber viel wichtiger, heute bei mir Jari Sprenger und Vincent Vogel. Hi zusammen.
Moin. Hallo Timo.
Vincent, du bist selber Fußballer, spielst bei den Dortmunder Löwen in der Bezirksliga 8. Wie ist die Phase gerade? Die Hallenstadtmeisterschaft ist jetzt eine Weile vorbei, ein paar Tage. Es ist ziemlich kalt und der Ligabeginn, sag ich mal, ist noch nicht wieder so in richtig unmittelbarer Nähe. Wie ist die Phase gerade für einen Fußballer?
Ja, ich glaube, so kurz nach der Hallenstadtmeisterschaft war es relativ entspannt, weil man dann noch kein Training hatte. Da hatte ich dann viel Zeit für andere Dinge, für private Sachen. Und jetzt sind wir das ist jetzt die zweite Woche wieder, in der wir im Training sind und war bisher viel Laufen. Es war sehr, sehr kalt, also ich war auch dick eingepackt immer, die anderen Jungs auch. Aber es macht jetzt Spaß. Ich freue mich auf die Rückrunde. Ich hoffe, alle anderen freuen sich auch. Und ist gerade relativ anstrengend, muss ich sagen. Also Christian Hampel nimmt uns gut ran.
Seid ihr nicht fit?
Ja doch, ich glaube schon, dass wir fit sind, aber ein bisschen mehr geht immer, ne? Die Weihnachtstage waren da, man hat viel gegessen, man hat ein bisschen rumgelungert. Da glaube ich, muss man mal ein paar Runden im Sportplatz drehen.
Wie ist es, wenn es so eiskalt ist? Wir hatten jetzt in Dortmund einige Tage, wo es so um die 0 oder teilweise unter 0 Grad waren. Wie kann man sich das vorstellen? Wie packt man sich als Fußballer da ein, damit man einerseits warm ist, aber andererseits auch nicht bei der ersten Anstrengung dann direkt anfängt zu ölen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich ziehe mich eigentlich gar nicht so viel anders an als sonst. Also ich habe eigentlich nur eine lange Hose an unten drunter. Oben wird es dann immer relativ tricky, was man macht. Ich habe dann immer ein Thermo, dann ein kurzes T-Shirt und darüber dann noch so ein Pulli oder so. Und für Handschuhe und für Mütze hat es leider noch nicht gereicht. Da habe ich jetzt letztens von Christian Hampel eine Mütze geschenkt bekommen. Und das hat jetzt schon sehr, sehr geholfen. Da waren meine Ohren nicht mehr so kalt. Aber ja, eine Regenjacke oder sowas, manche Jungs trainieren auch mit Regenjacke oder sowas, aber das kann ich nicht, denn das ist mir viel zu warm und dann, weil wenn ich die dann ausziehe, dann werde ich sofort wieder krank und deswegen trainiere ich dann eigentlich immer nur so, ja, kurz bedeckt. Aber es gibt auch tatsächlich ein paar, die spielen mit kurzer Hose, also das ist, bunt gemischt.
Sehr gut. Bevor wir da zu weit eintauchen, schauen wir auf die etwas größeren Themen im Dortmund Amateurfußball. Ich glaube, es gibt zwei, die uns diese Woche sehr beschäftigen. Das erste ist natürlich der TuS Bövinghausen. Hat letzte Woche schon angefangen. Am Freitag gab es auf einmal die ja sehr überraschende und gleichzeitig sehr, ja ich sag mal, endgültig klingende Aussage des Insolvenzverwalters. Kurze Erinnerung gegen den Verein. Läuft seit Mitte September das vorläufige Insolvenzverfahren gegen den Dortmunder Oberligisten. Seitdem total unklar, wie es weitergeht. Kann der Spielbetrieb die ganze Saison oder grundsätzlich aufrechterhalten werden? Droht sogar die Insolvenz? Eine Folge könnte dann natürlich die Auflösung des Vereins sein. All diese Dinge schwirren, sage ich mal, über der Provinzialstraße seitdem. Es gab sehr, sehr wenig Neuigkeiten. Also waren höchstens Wasserstandsmeldungen, die dann vermeldet worden sind von Ian Jaworowski, vom Clubpräsidenten, vom Vorsitzenden des Vereins, aber ja, ich sag mal, wenig offizielle Informationen, gerade vom Insolvenzverwalter. Das hat sich geändert. Am Freitag mit den Worten, der Spielbetrieb wird eingestellt, der Verein wird gelöscht und es konnte eben kein tragfähiges Sanierungskonzept vorgelegt werden. Das ist natürlich eine ziemliche Hammeraussage, die ehrlicherweise auch wenig bis gar keinen Raum für Interpretation bietet. Das ist der Status quo in Bövinghausen gewesen. Ian Jaworowski, der Vorsitzende, hat das Ganze aber dementiert. Hat gesagt, so weit sind wir noch nicht. Und alles Weitere gibt es auf einer Pressekonferenz. Die sollte am Dienstag, wir nehmen gerade auf, am Dienstag, wir haben 16.57 Uhr. Heute um 14 Uhr sollte diese PK eigentlich stattfinden. Wurde allerdings gestern, am Montag, der 20. Januar, abgesagt von Jaworowski. Und das heißt, es gibt eben keine weiteren Informationen. Er hat das begründet mit neuen Gesprächen, Aktivitäten, die sich über das Wochenende ergeben haben. Ergo sind wir jetzt gerade wieder so ein bisschen in diesem, ja, ich würde sagen, an der Stelle, an der wir auch vor Freitag waren. Es gibt wieder wenig bis keine konkreten und offiziellen Informationen, die belastbar und gut zu überprüfen sind. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch aufpassen, inwieweit, sage ich mal, über dieses Thema weiter spekuliert, weil wir einfach ganz, ganz wenig vorhersehen können. Jari, welche Möglichkeiten gäbe es? Was sind Optionen, die im Raum stehen für die nächsten Tagen, Wochen, vielleicht ja sogar Monate beim TuS Bövinghausen?
Ja, also natürlich erstmal das, was der Insolvenzverwalter am Freitag schon, du hast es gerade zitiert, in aller Deutlichkeit gesagt hat, dass es den Verein nicht mehr geben wird, dass diese Entwicklungen, die am Wochenende aufgetreten sind und die dann zur Absage der Pressekonferenz geführt haben, am Ende dann keinen Unterschied machen werden. Die Option besteht natürlich und dass dieses Urteil des Insolvenzverwalters von Freitag bestehen bleibt, dass dieser Verein, der ja vor 120 Jahren gegründet wurde, bald dann von der Landkarte komplett verschwindet. Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Es gibt die Möglichkeit, dass der TuS Bövinghausen so weitermacht wie bisher. Also, dass dieses Insolvenzverfahren demnächst eröffnet wird, ein Sanierungskonzept vorgelegt wird, das dann doch irgendwie reicht, um die Existenz des Vereins beizubehalten, in welcher Form auch immer. Dann ist natürlich das zweite riesige Fragezeichen, wie es dann in dem Fall sportlich weitergeht. Mhm. Die Lage war natürlich vor dem Winter schon prekär. Wir haben es dann im Extrem bei der Hallenstadtmeisterschaft gesehen, als zur Vorrunde der Kader aus 5 Spielern bestand. Einer davon mit Dimitrios Kalpakidis, der eigentliche Trainer war, mit Tim Oberwarenbrock, einer, der eigentlich Torwarttrainer ist. Mhm. Also da stehen dann fast noch ein paar mehr Fragezeichen dahinter, wie es nach dem Winter weitergehen könnte, sofern es überhaupt weitergeht. Also wir hatten jetzt schon, korrigiere mich gerne, aber 4 Spieler, bei denen feststeht, dass sie Bövinghausen verlassen im Winter.
Hayrola Alici, der geht zum Kichörder SC. Jeffrey Maciarek ist beim Lüner SV untergekommen. Dann Dominik Wasilewski heißt er, glaube ich, ein Spieler, der
ist, glaube ich, beim VfB Hilden vorgestellt worden. Mhm. Und dann noch der einzig verbliebene Torwart Daniel Schipankiewicz ist auch weg. Mhm. Wird dann schwierig in einem ohnehin schon sehr, sehr dünnen Kader.
Ja.
Plus, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, in der weitere Spieler wechseln könnten.
Lass uns gleich nochmal auf den Kader und so ein bisschen auf die sportliche Ausgangslage schauen. Es ist natürlich so, das muss man einmal sagen, dass eine Entscheidung, wie es weitergeht, nicht an den Start der Rückrunde gekoppelt ist. Ne? Also der Insolvenzverwalter denkt jetzt nicht bis zum 2. Februar, wenn es in der Oberliga für Bövinghausen weitergeht. Und zwar mit dem Moment, wo haben wir es? Ich habe es auch schon gesehen.
Eintracht Rheine, glaube ich.
Genau. Ist, glaube ich, auch schon dann, ich weiß nicht, ob es schon einen Spieltag, ob sie schon einen Rückrundenspieltag gemacht haben in der im vergangenen Jahr. Auf jeden Fall geht es am 2. Februar weiter. Und bis dahin muss es keine Entscheidung geben. Das, glaube ich, erstmal ganz wichtig festzuhalten. Sondern der Insolvenzverwalter hat jetzt auch, glaube ich, vielleicht hat er Interesse daran, dass, ja, wie soll ich sagen, da es keine unschöne Situation gibt, dass Bövinghausen irgendwie mit einer völligen Notelf da antreten muss, was im Bereich des Möglichen liegt. Aber der muss natürlich in anderen Parameter denken und nicht in irgendwie einer Saison und in Spieltagen, sondern wenn da eben alles dann beisammen ist, alle Informationen vorliegen, alle Gespräche geführt worden sind, um eine Entscheidung zu treffen, um ein Vorgehen, in welcher Hinsicht auch immer, dann festzulegen, dann tut er das und ja, relativ unabhängig davon, wo dann gerade halt die Oberliga Westfalen zu dem Zeitpunkt steht. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Was hältst du, Jari, am wahrscheinlichsten? Was ist die Möglichkeit, wo du sagst, das würde mich jetzt am wenigsten verwundern, wenn die denn einträfe?
Also am wenigsten verwundern würde es mich, wenn es bei dem bleibt, was am Freitag der Informationsstand war, dass es zur Auflösung des Vereins kommt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Insolvenzverwalter diese Aussagen trifft, wenn das nicht der wahrscheinlichste Fall ist. Besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass über das Wochenende irgendein Sponsor plötzlich auf den Plan getreten ist und finanziell so viel beisteuern könnte, um dieses Sanierungskonzept dann tragfähig aussehen zu lassen. Mhm. Das kann ich mir allerdings nicht so gut vorstellen. Vielleicht ist da meine Fantasie auch ein bisschen zu begrenzt, aber ich würde jetzt einfach mal für realistisch halten, dass es einfach nur noch mal einen weiteren Aufschub gibt, das kann ja gut sein und das wird dann auch der Fall gewesen sein, dass am Wochenende irgendetwas passiert ist. Es kann aber auch einfach sein, dass es eine kleinere Sache passiert ist, die der Insolvenzverwalter jetzt auch erstmal wiederum prüfen muss.
Man geht da mit maximaler Sorgfalt natürlich dann auch in jeder
Sicht vorne. Und dass dann das Ergebnis vom Freitag in 1, 2, vielleicht 3, vielleicht 4 Wochen dann trotzdem Bestand haben wird.
Ja, ja. Das ist auch so ein bisschen mein Gefühl. Also ich glaube, man muss schon sagen, dass Ayan Jaworowski alles zuzutrauen ist.
Ja.
Also der Vorsitzende des TuS Bövinghausen hat die letzten 7, 8, 9 Jahre, in denen dieser Verein eben so viel Aufmerksamkeit in Dortmund erfahren hat, immer wieder gezeigt, dass er auch für schwierige Situationen Lösungen finden kann oder Dinge schafft, auch im Bereich so der Neuverpflichtung, die man ihm vielleicht nicht zutraut oder nicht zugetraut hat, immer bis zum jeweiligen Zeitpunkt. Aber es müsste dann jetzt schon eine kleine Sensation sein, dass da irgendjemand im großen Stil finanzielle Probleme, sage ich mal, löst. Deswegen glaube ich auch, dass das Aus des Vereins, in welcher Reihenfolge auch immer, ob irgendwann der Insolvenzantrag kommt und man mit einer Mannschaft, wie auch immer sie aussieht, trotzdem noch weiterspielt, Punktabzug bekommt und dann irgendwann der Verein dann gelöscht wird, wie es so hart hieß im Juristendeutsch, oder ob das direkt dann passiert und Spielbetrieb von jetzt auf gleich dann endet ohne vorherigen Punktabzug oder so. Das mag ich gar nicht zu beurteilen und mein Gefühl ist auch eher, dass es eher so ein mittelfristiges Ding ist, also dass wir jetzt nicht in einigen Tagen Klarheit haben. Das ist, glaube ich, das. Was uns natürlich so ein bisschen zu der Frage führt, wie geht es sportlich weiter? Also wir haben jetzt, wie gesagt, Dienstag, den 21. Januar. In anderthalb Wochen geht die Oberliga weiter. Bislang hat Bövinghausen keine Testspiele absolviert. Der letzte Auftritt der Mannschaft war am ersten Endrundtag der Dortmunder Heimstadtmeisterschaft gegen Westfalia Huckade. Dort ist man dann in der Gruppenphase gescheitert. Seitdem gibt es keine Nachrichten so richtig aus der Mannschaft. Man hört so, es sollen schon noch einige Spieler angemeldet sein. Also es gäbe wohl einen Kern an Mannschaft, wobei das keine quantitativ nicht in Sphären sein wird, dass man viele Optionen auf der Bank hätte sicherlich oder eine volle Mannschaft hat. Also es müsste schon noch irgendwie Neuzugänge geben. Wie siehst du das, Jari? Wie kann sportlich eine Perspektive aussehen für die Mannschaft, wenn sie denn weiterspielen darf? Unter welchen Voraussetzungen jetzt auch immer? Das einmal dahingestellt, weil da können wir natürlich nur spekulieren.
Ja, so wie der Kader jetzt aussieht, muss man, glaube ich, hart sein und ehrlich sein und sagen, dass es sportlich keine Perspektive in der Oberliga gibt mit einem Kader, der jetzt vielleicht aus noch 13, 14 Spielern besteht. Es kann sein, dass in den nächsten 1, 2 Wochen, ich habe es gerade schon gesagt, vielleicht noch 2, 3 Spieler den Verein verlassen werden, weil aus Spielersicht Perspektive ist quasi nicht vorhanden und es würde mich nicht wundern, wenn es eine Handvoll Spieler gibt, die gerade händeringend nach einem neuen Club suchen. Ob dann auch ein Wechsel zustande kommt, ist was anderes. Aber ich glaube, in der Oberliga mit einem Kader aus 13, vielleicht 14, 15 Spielern zu bestehen, aktuell ohne Torwart im Kader.
Das wissen wir, ja.
Ohne Vorbereitung gespielt zu haben, ohne Testspiele absolviert zu haben, kannst du sportlich in der Oberliga nicht bestehen. Also die Hintergrund hat es ja schon gezeigt, als der Kader auch noch größer war. Zwischendurch lief es ja teilweise sogar ganz gut mit Siegen gegen Erkenschwick zum Beispiel.
Der eine oder andere Achtungserfolg war dabei, das kann man so sagen.
Genau, aber es sind halt auch jetzt schon nicht ganz unwichtige Spieler gegangen, plus die Voraussetzungen, die Grundvoraussetzungen sind schlechter geworden und nicht besser. Deswegen sehe ich da gerade nicht so den Weg.
Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich auch ein Punkt für den Verein, der hat natürlich Interesse an die Spieler erstmal so lange wie möglich offiziell zu halten. Da geht es natürlich auch um Ablösesummen, das ist im Winter ja eben das klassische Thema, die sind eben frei verhandelbar und man muss es so sagen, da geht es natürlich auch einfach darum, noch Geld zu erhalten, dass dann eben die Insolvenz Summe drücken kann. Und in der Situation tut natürlich jeder Cent dem Verein gut, das ist klar. Vincent, bei euch, bei den Dortmunder Löwen, weit im Osten der Stadt, in Brake, während Bövinghausen weit im Westen der Stadt liegt. Ist der Verein da ein Thema bei euch? Also wird da in der Kabine über den TuS Bövinghausen und die aktuelle Situation gesprochen?
Ja, ich glaube jetzt nicht nur bei uns, also ist jetzt kein Thema, was jetzt in jedem Training oder bei jedem Treffen angesprochen wird, aber klar tauscht man sich da mal so aus. Klar ist der Verein auch mehr Thema als jetzt vielleicht andere Vereine. Also klar sprechen wir über Bövinghausen mehr als über Sarajevo Bosna oder sowas.
Also, da gibt's aber auch immer Neuigkeiten.
Ja, klar, aber du weißt, was ich meine.
In der Regel.
Ja, und klar, da wird sich mal ausgetauscht, da wird ja nochmal gefragt, auch weil ich ja natürlich hier arbeite, wird dann auch mal gefragt, ja, weißt du da vielleicht mehr oder wie sieht's aus oder so, aber ja, ich sag dann auch immer meistens, dass ich nur genauso viel weiß wie die selbst, weil wie du schon gesagt hast, es immer nur so, ja, kleine Happen an Neuigkeiten gibt oder fast dann gar keine, aber ja, klar, sicherlich sprechen wir da auch drüber, aber ich würde jetzt sagen, nicht groß anders als auch über andere Vereine, aber ich würde auch so, also einschätzen, dass auch andere Mannschaften, also ich glaube, das jetzt nicht nur bei uns Thema ist, ich glaube, das ist einfach ja, der Verein über die Jahre so ein Interesse geweckt hat, auch bei anderen Vereinen halt eben, dass das so einfach zum Thema wurde, weil es ja auch jetzt eben ja eine große Sache ist.
Auf jeden Fall. Wie wird darüber gesprochen? Also wie fallen die Meinungen aus? Gibt's irgendwie dann Wünsche oder wie soll ich sagen, Meinung dazu, wie es weitergehen soll mit dem Verein? Wird dem Verein mit Missgunst begegnet oder wünscht man sich eher, dass dann der zweite Dortmunder Oberligist bestehen bleibt?
Boah, das kann ich jetzt so gar nicht ehrlicherweise sagen. Ich glaube, dass es eher so ja nachrichtlich verfolgt wird. Also ich habe jetzt nicht wirklich, ich spreche ja nicht, weil ich erlebe ja nicht jedes Gespräch mit, aber ich glaube, da wird eher so, zumindest die Gespräche, die ich mitbekomme, sind eher so nachrichtlich, dass man sich einfach nur so darüber austauscht, was da passiert und gar nicht so richtig wertend. Also ich glaube, da gibt's jetzt, zumindest habe ich nichts mitbekommen, dass jetzt irgendwer sich wünscht, oh bitte, die bleiben drin oder boah, das wäre richtig cool, wenn die jetzt gelöscht werden oder sowas. Also ich glaube, da kann ich weder für die eine noch für die andere Seite sprechen. Ich glaube, da wird es einfach so eher so, dass man sich ja ein bisschen updatet und weiß einfach, was gerade abgeht bei dem Verein.
Ja. Ich habe ein paar Fragen noch so sehr, sag ich mal, an den Spieler in dir. Im Sommer gab es ja irgendwie noch den Anreiz, fand ich, dorthin zu gehen. Wir wissen ja alle, die finanziellen Mittel sind inzwischen sehr beschränkt in Bövinghausen. Das sagt der Verein ja auch selber immer sehr offen. Spätestens seit der Verurteilung von Ajan Jaforowski, dem Vorsitzenden, und Safet Jaforowski, dem Geschäftsführer, wegen Steuerhinterziehung, müssen sie eben eine große Summe als Verein abstottern. Deswegen ja, sind die finanziellen Mittel nicht mehr so, wie sie mal zu der Zeit waren, als der Verein eben diesen bilderbuchhaften Aufstieg geschafft hat. Es gab aber trotzdem auch noch den Anreiz, in der Oberliga zu spielen, finde ich. Für einen Spieler, der sagt, hey, ich gehöre zu den besten Spielern der Bezirksliga oder in der Landesliga und ich möchte diese Herausforderung Oberliga annehmen. Solchen Spielern wurde ja unter anderem dann im Sommer die Chance geboten an der Provinzialstraße, was finde ich jetzt auch für einen Spieler erstmal nicht völlig unattraktiv sein muss. Jetzt sind wir ein bisschen anders inzwischen, oder die Situation ist ein bisschen anders. Die finanziellen Mittel sind immer noch nicht besser geworden, natürlich. Jetzt gerade im Winter gibt es aber ja nicht mehr die sichere Perspektive auf Oberliga, weil man weiß als Spieler, wenn man jetzt angesprochen werden würde vom Verein, du weißt nicht, ob du überhaupt in dieser Liga spielen kannst oder ob nach ein, zwei, nach fünf Spieltagen Schluss ist. Welche Anreize gibt es noch als Spieler dorthin zu wechseln? Also wie könnte man einen Fußballer, ich sag mal, auf Bezirksliga-Niveau ungefähr überzeugen, jetzt in diesem Winter dorthin zu wechseln?
Boah, also das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, es kommt auch vor allen Dingen auf die Umstände an, die man gerade selbst in seinem Verein erlebt, sofern man irgendwo angemeldet ist. Kann ja auch sein, dass man gerade vereinslos ist oder so. Aber ansonsten halt geht's vor allen Dingen um die Umstände im Verein, wenn du jetzt sowieso nicht spielst bei dir im Verein oder du bist total unzufrieden oder so. Egal, ob du jetzt total gut in deiner Mannschaft bist oder total schlecht, kann ja immer irgendwelche Differenzen geben, selbst wenn du ein total geiler Kicker bist. Dann ist das natürlich ein Anreiz, wo du dir denkst, ja, viel schlechter als jetzt hier aktuell bei mir im Verein kann es auch nicht laufen. Mhm. Egal, ob es jetzt, sag ich mal, die menschliche Seite ist, die vielleicht gerade nicht passt, oder auch die sportliche, wenn du sagst als Spieler, ich habe mir im Sommer echt mehr erhofft hier von dem Verein, jetzt spielen wir gegen den Abstieg oder sowas und das nur in der Bezirksliga. Dann ist natürlich die andere Sache, ich weiß jetzt nicht genau, was man immer noch dort in Bövinghausen verdienen kann, ob man da überhaupt dann wirklich was kriegt am Ende. Kann natürlich auch ein Anreiz sein, wenn du bei irgendeiner Mannschaft spielst, wo du vielleicht, weiß nicht, nicht viel bekommst und in Bövinghausen wird dir dann eben ein bisschen mehr geboten. Also es ist einfach so, es ist ja auch nicht verwerflich, dass ein paar Jungs...
Die Maßstäbe zwischen Oberliga und, sag ich mal, einem Kreisligisten, die sind natürlich dann trotzdem da. Also ein geringes Oberliga, eine geringe Oberliga-Aufwandsentschädigung dürfte immer noch höher sein als eine mittlere Kreisliga auf.
Ganz genau. Und ich glaube, man kann es auch niemandem vorwerfen, wenn jetzt jemand sagt, ich spiele das nicht nur aus Hobby, sondern weil ich damit auch mein Geld verdienen möchte, neben dem Studium, neben meiner Ausbildung, was auch immer. Von daher kann das natürlich auch ein Grund sein. Und ich sehe auch immer noch die Chance, da eben Oberliga zu spielen. Also wir wissen ja nie, was passiert. Im Sommer hätte ich auch schon, oder hätte es mich jetzt nicht krass gewundert, wenn das irgendwie nicht funktioniert hätte. Aber dann gab es halt eben so ein paar Jungs, die gesagt haben, wie Armin Azofri aus der Landesliga hat eine gute erste Landesliga-Saison gespielt und dann dachte,
jo. Aber war klassisch das Beuteschema.
Ja, ich war meine zweite Saison, ich kann direkt Oberliga spielen, ne? Und wenn Bövinghausen das irgendwie hinbekommen sollte und es geht weiter und sie kriegen auch einen Kader hin, selbst wenn es dann nur 15, 16 Leute sind, aber jetzt, also du kriegst ja eben die Bühne Oberliga und wenn du, selbst wenn deine Mitspieler, und da muss man irgendwie so ein bisschen, ja, einfach auf sich selbst achten, habe ich das Gefühl, selbst wenn deine Mitspieler schlecht sind und ihr verliert jedes Spiel 6-1 oder so, aber du kannst ja trotzdem noch positiv herausstechen und dir wird eben eine Bühne geboten.
Das wäre nämlich die nächste Frage. Gibt es diese Schaufenster, dass man sich stellen kann? Also wenn man, ich sag mal, man spielt jetzt für einen in dem Fall einfach sportlich gerade sehr schwachen Oberligisten, der jetzt gerade zur Winterpause 9 Punkte Rückstand hat auf das rettende Ufer, ein Kader sowohl quantitativ als qualitativ einfach nicht gut besetzt ist. Ist das trotzdem Schaufenster, wo man sagen kann, hey, wenn ich kann hier einen Sprung machen, 3-4 Ligen höher gehen und dann vielleicht bei Teams auffallen, die dann, weiß nicht, in der Westfalenliga spielen oder ein anderer Oberligist oder so. Also kann man auf diese Art und Weise einen Sprung machen, aber auch bei so einem Verein in so einer sehr, sehr schwierigen Lage gerade?
Ich glaube schon. Also ich denke, dass andere Vereine verfolgen ja auch weiterhin Bövinghausen, wenn es weitergehen sollte, immer unter der Voraussetzung, ne, wird man ja dann sehen. Aber es interessiert ja schon, jo, wie spielen jetzt in den ersten Spielen. Und vielleicht verlieren sie dann die ersten und die sehen nicht gut aus, aber irgendwann wird sich dann auch so eine Mannschaft fangen. Und ich glaube nicht, dass die jetzt dann, wenn sie ihre 15, 16 Spieler zusammenkriegen, dann werden die nicht jedes Spiel 7-0 verlieren, sondern dann sind auch mal Spiele dabei wie so eine Niederlage in der Hinrunde gegen Wattenscheid, 4-3 haben sie, also 3-4 haben sie verloren. Ja, wenn du da ein gutes Spiel machst, ne, dann das gucken sich auch ein paar Leute an. Da fällt es schon auf. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es diese Bühne gibt, auf der man sich anbieten kann. Und das kann für den einen oder anderen Oberligisten sein, der vielleicht auch gegen den Abstieg spielt. Aber es kann natürlich auch für einen Westfalenligisten sein, wo man sich dann, wo die vielleicht gar nicht in die Kreisliga A oder in die Bezirksliga geguckt haben. Denn da sind schon einige ganz geile Kicker dabei.
Waren ja auch ein paar wilde Ergebnisse. Also ich erinnere mich an das, vielleicht so der sportliche Tiefpunkt, das abgebrochene Spiel bei Preußen Münster 2 nach deutlichem Rückstand, wo man eigentlich dachte, das ist jetzt vielleicht schon der Sargnagel. Und ein paar Tage später schlägt Bövinghausen auf einmal Eckenschwick, ne? Also wie du schon sagst, und mit einer gewissen Anzahl an Spielern, die dann das Niveau haben, ist man dann zumindest vielleicht im gewissen Rahmen konkurrenzfähig.
Ja.
Kommen wir zu einem anderen Dortmunder Verein, der mit Bövinghausen eine Sache gemein hat, denn sie haben beide 7 Punkte. Allerdings hat Türkspor Dortmund diese 7 Punkte in der Regionalliga gesammelt, hat es dort als erster Dortmunder Verein hingeschafft, zumindest in die viertklassige Regionalliga, wie wir sie heute kennen. Es hat sich viel verändert bei Türkspor im Winter, kann man glaube ich sagen. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Jari, bring uns mal auf den neuesten Stand. Was ist anders bei Türkspor Dortmund, gerade in personeller Hinsicht im Vergleich zum Ende der Hinrunde?
Einiges. Also da hat sich in den letzten 4 bis 6 Wochen richtig, richtig viel getan. Türkspor mal wieder in einem Umbruch mit neuem Trainer, neuem Trainerstab und mit wie der Verein es immer so beschrieben hat, einem strategischen Partner, den sie sich zur Unterstützung dazugeholt haben, der den Verein auf ganz, ganz neue Wege begleiten und leiten soll. Da war von Winterpause auf jeden Fall gar nichts zu spüren. Ich glaube, da wurde jeder Stein im Verein irgendwie einmal umgedreht und im Zweifel auch ausgetauscht. Also wir haben ein neues Trainerteam. Wir haben mit Maximilian Borchmann den neuen Cheftrainer, der zuletzt beim FC Iserlohn in der Westfalenliga an der Seitenlinie stand, aber auch schon hier in Dortmund Spuren hinterlassen hat in Brünninghausen. Wir haben mit Sandy Röhrbein einen neuen Sportchef, der sich um richtig, richtig viele Dinge kümmert. Ich habe gestern länger mit ihm gesprochen, um mal so sein Arbeitsfeld zu umreißen und irgendwie alles so von A bis Z dabei, kurzfristige Dinge, die er anpackt, aber auch langfristige Projekte und alles läuft irgendwie so unter dem großen Ziel, Türkspor tauglich zu machen für die Regionalliga. Also, dass nicht nur Regionalliga draufsteht, sondern auch wirklich Regionalliga überall drin steckt und jeder, der Türkspors Aufstieg in den vergangenen Jahren begleitet hat oder beobachtet hat und jeder, der auch die Situation aus den letzten Wochen und Monaten kennt, weiß, dass da viel Arbeit vor den Verantwortlichen liegt.
Ja, ist so ein bisschen der Klassiker, dass der Verein halt sportlich enorm gewachsen ist in sehr kurzer Zeit und auch wirklich ja mit tollem Fußball. Und also es war, glaube ich, einfach alles gut, aber strukturell halt doch sehr hinterher ging das, ne? Der Platz an der Provinzialstraße, das bringe ich doch schon was durcheinander, der Mendesportplatz, der hat halt mit Oberliga schon nicht viel zu tun gehabt, mit Regionalliga erst recht nicht. Es gibt einfach wenig Strukturen, sei es irgendwie in organisatorischer Hinsicht. An einigen Stellen hat der Verein sehr, sehr viel schon getan seit dem Sommer, aber trotzdem noch sehr, sehr viel zu tun. Und gerade so ein baulicher Voraussetzung und so, ja, fehlt halt irgendwie so eine regionalliga-taugliche Trainingsstätte. Ich glaube, mit dem Geschäftsstellenleiter, der das jetzt macht, hat man, glaube ich, auch einen guten Schritt gemacht. Man arbeitet auch noch hier und da an der Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, da passieren ein paar ganz sinnige Dinge. Und was mir positiv auffällt, es wirkt alles nicht so verkrampft auf. Wir müssen jetzt diese eine Chance nutzen, in der Regionalliga zu bleiben, sondern es ist ja schon, hat schon mal so den Unterton gehabt, auch gerade als diese Veränderungen angekündigt worden sind, ne, vor allen Dingen von Bülent Kara, vom dann vorherigen sportlichen Leiter, dass die Dinge, die jetzt angeschoben werden sollen, halt auch Gültigkeit haben, wenn der Verein wieder in die Oberliga absteigt. Wonach es ja, muss man einfach sagen, bei, ich glaube, 13 Punkten Rückstand auf das Rettenufer einfach sehr, sehr stark aussieht zur Pause. Und mit Maximilian Borchmann hat man ja auch einen Trainer verpflichtet, der aufgrund seines Alters und seiner Fähigkeit, auch junge Spieler zu entwickeln, ja auch in diese Schiene passt. Also es ist jetzt kein Feuerwehrmann, sondern jemand, dem man schon zutraut, noch in der Regionalliga was zu bewirken, aber umso mehr dann darauf setzt, dass der in der Oberliga eine Mannschaft aufbaut, die dann direkt wieder um den Aufstieg spielen kann, die vielleicht auch ohne oder mit weniger Veränderung dann auch eine Zukunft in der Regionalliga hat. Das ist das, was passiert ist. Was soll noch passieren, Jari? Wir haben das erste Spiel des neuen Jahres am Sonntag gegen MSV Duisburg. Sprechen wir gleich noch drüber. Was soll bis dahin noch passieren? Was könnte sich generell noch ändern im Kader?
Im Idealfall sollen es bis Sonntag noch ein, zwei Neuzugänge geben. Vier gab es ja schon, die der Verein vorgestellt hat, mit Ogujan Kefkir, Burak Genschal, Franz Langhoff und Nikolas Obers. Und im Idealfall kommen da bis Sonntag noch ein, zwei Leute dazu. Vor allem im Angriff wird da gesucht, weil Türkspor dann doch die schlechteste Offensive der Liga gestellt hat, in 18 Spielen 17 Tore geschossen. Mhm. Das ist eine Quote, die selten zum Klassenerhalt reichen wird in der Regionalliga. Türkspor war in der vergangenen Woche 5 Tage im Trainingslager in der Türkei, hatte da auch schon den ein oder anderen Spieler dabei, für den es dann vielleicht zu einem Vertrag reicht. Also wurde da genau unter die Lupe genommen, wird Türkspor verstärkt, weil das ist auf jeden Fall auch die Marschroute bei den Spielern, die jetzt geholt werden oder vielleicht noch geholt werden sollen. Das sollen wirklich Leute sein, die Türkspor im nächsten halben Jahr richtig verstärken. Also es wird jetzt keiner geholt, der den Verein oder die Mannschaft in der Breite irgendwie besser macht, sondern geht dann schon wirklich gezielt darum, in der Spitze besser zu werden und dann auch Leute zu holen, denen man ohne weiteres zutraut, jedes Spiel von Anfang an zu spielen. Und da drückt der Schuh halt am meisten irgendwie in der Offensive. Ich glaube nicht, dass ein Türkspor-Spieler mehr als 4 Tore geschossen hat in der Hinrunde. Würde mich zumindest überraschen, wenn es da einen geben würde. Und ja, da fehlt halt gerade brutal jemand im Sturm, der erstens weiß, wo das Tor steht und zweitens weiß, wo es in der Regionalliga steht. Da dann auf seine, weiß ich nicht, 10 Tore in der Rückserie oder so zu kommen, gehört dann schon einiges dazu. Gibt ein, zwei Namen, die im Umlauf sind. Und es würde mich nicht wundern, wenn es bis Sonntag vielleicht die ein oder andere Vollzugsmeldung noch geben wird.
Wie schlagkräftig wirkt die Mannschaft gerade auf dich, gerade mit Blick auf die Neuzugänge und eben der ja sehr offensichtlichen, ja auch von Türkspor so, ich sag mal, diagnostizierten Schwachstelle, dass es wirklich Leistungsträger braucht und nicht eher so diese, ja, wie soll ich sagen, die sehr passgenauen Neuzugänge oder diese, wie sagt man, diese zielgenauen Verstärkungen, sondern wirklich welche, die anderen qualitativ überstrahlen?
Das ist sehr schwierig zu sagen, muss ich gestehen. Türkspor hat noch kein Testspiel in Deutschland absolviert. Sie haben in der Türkei getestet. Haben wir natürlich nichts von gesehen. Die Neuzugänge kommen jetzt nicht irgendwie aus dem Dortmunder Raum, sodass man direkt sagen könnte, jo, der hat vorletzte Saison da und da richtig überzeugt. Der packt es auch in der Regionalliga. Mhm. Auf der Abgangsseite Türkspor hat ja auch einige Spiele abgegeben im Winter. Ist Koraydak der Name, der so, glaube ich, am ehesten ins Auge fällt, der auch in der Regionalliga auf viel Einsatzzeit kam. Der probiert sein Glück jetzt im Profibereich in der Türkei. Das ist so der schmerzhafte Abgang. Dafür kann man, glaube ich, Sesar Toy als Neuzugang ansehen. Der hat Türkspor sehr früh in der Saison verlassen, um ein Auslandssemester zu absolvieren, ist pünktlich zur Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft wieder in Deutschland gelandet und hat dann auch direkt mal gezeigt, was Türkspor an ihm vermisst hat. Ich glaube, der ist so schon jemand, der vielleicht auch für Türkspor den Unterschied ausmachen kann in der Rückrunde.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt war mit dem MSV Duisburg direkt das größtmögliche Kaliber dieser Liga. Der Tabellenführer beim Hinspiel gab es vor 18.000 Zuschauern, saftiges 0-5 für Türkspor. Der fast schon berühmt-berüchtigte Duisburger Auswärtsmob wird sich wieder in Bewegung setzen und mit einigen oder mehreren tausend Zuschauern vermutlich in Hagen im Ischelandstadion, wo das Spiel ja stattfindet, eintreffen. Glaubst du, dass es kommt Türkspor entgegen, direkt diesen maximal großen Prüfstein zu haben oder eher ein bisschen zu früh, gerade mit Blick auf Veränderungen und noch mögliche kurzfristige Veränderungen? Die ja übrigens, das muss man vielleicht auch noch sagen, in der Regionalliga so ein bisschen mehr in der Tagesordnung sind. Also unser Gefühl ist schon, dass die Fluktuation gerade so auf den hinteren Kaderplätzen in der Regionalliga schon nochmal größer ist und da mal leichter Transfers getätigt werden, wo man den Eindruck hat, da verspricht man sich jetzt einfach mal ein bisschen was von oder man setzt so ein bisschen auf die aufs Risiko und wenn das dann halt sich nicht erfüllt und jemand sich vielleicht nicht so toll und schnell entwickelt, dann trennt man sich auch relativ zügig wieder. Wie blickst du auf dieses Duisburg-Spiel?
Ich glaube, Türkspor kommt sogar fast entgegen. Also die Mannschaft hat da gegen den haushohen Favoriten absolut gar nichts zu verlieren. Ich glaube, wenn es in die Hose geht und Türkspor nochmal ähnlich hoch verliert wie in der Hinrunde, dann ändert sich nicht viel an der Ausgangslage, weil insgeheim rechnet sich Türkspor natürlich schon was aus.
Müssen sie.
Aber wenn sie gegen den Tabellenführer verlieren, dann ist das halt auch kein Beinbruch. Das sind nicht die Spiele, die Türkspor im Kampf gegen den Klassenerhalt gewinnen muss. Wenn sie verlieren, dann ist so, wie 99% der Leute das erwartet haben. Wenn Türkspor doch irgendwas reißt, dann ist es halt ein Riesen-Push für die Mannschaft. Deswegen glaube ich schon, dass der Zeitpunkt, gegen Duisburg jetzt zu spielen, nicht komplett verkehrt ist. Vielleicht kommt Türkspor auch entgegen, wobei man Türkspor natürlich auch als fußballerisch und sehr spielstarke Mannschaft in den letzten Jahren immer erlebt hat. Das ist auch die Art, die sie in der Regionalliga anstreben, Fußball zu spielen und nicht sich irgendwie hinten rein zu igeln und komplett auf Konter oder auf 0-0 zu spielen oder so.
Haben wir im Hinspiel schon gesehen, dass es in die Hose gegangen, aber hat man, ich glaube, trotzdem so ein bisschen zur Identität, zumindest in der Phase der Saison, Türkspor beigetragen.
Genau, und so wie ich Borchmanns Arbeit in Iserlohn ab und zu gesehen habe, wenn er hier mit Iserlohn irgendwo im Dortmunder Raum gespielt hat, ist er auch jemand, der sehr aktiven Fußball spielen lässt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt so eine Kehrtwende machen wird, wenn jetzt nicht volle Attacke gegen Duisburg spielen. Das wäre dann auch wiederum ein bisschen naiv, aber sie werden sich auch nicht hinten einigeln und vielleicht kommt Türkspor auch entgegen, dass der Rasen in Hagen dann nicht der allerbeste sein wird, dass Duisburg dann vielleicht auch so ein, zwei Probleme drumherum haben wird, die sie beschäftigen und Türkspor daraus vielleicht einen Vorteil ziehen kann.
Ein Kampfspiel könnte sich da entwickeln. Vincent, Türkspor, nochmal ein bisschen weiter weg als Bövinghausen von der Liga her, von eurer Bezirksliga-Mannschaft. Wird bei euch über Türkspor gesprochen? Verfolgt man, sage ich mal, so wie der einzige Dortmunder Verein die Stadt in der Regionalliga vertritt? Oder ist das schon so ein bisschen zu weit weg?
Ich glaube, es ist eigentlich gar kein Thema bei uns. Also ich habe Ich habe mich, glaube ich, mit noch niemandem bisher darüber unterhalten aus dem Verein und ich habe jetzt auch noch niemanden da irgendwie irgendwas drüber hören sagen oder so. Ich glaube, es geht viel, viel mehr eigentlich bei uns, so wie ich dann um die direkten Konkurrenten, also weiß nicht, was machen die in der eigenen Liga oder was machen die Vereine in der Nähe oder zumindest in der Landesliga oder in der Kreisliga. Klar ist das interessant, aber irgendwo ist es so wie bei Bövinghausen, es ist erstmal von der Liga sehr, sehr weit weg, also es betrifft einen auch nicht so direkt. Und ja, es dauert ja auch noch ein bisschen jetzt, bis es losgeht und zumindest war es jetzt so, als wir letzte Woche trainiert haben, weil wir jetzt diese Woche dann jetzt das erste Mal, also heute Training, weiß ich, vielleicht ist ja zufällig heute Thema, aber.
Da müssen wir nochmal neu aufnehmen.
Aber bisher war es bei uns, also Türkspor war gar kein Thema.
Glaubst du, das hängt damit zusammen, dass in dieser Mannschaft, was ja gewissermaßen auch ein natürlicher Vorgang ist, nicht mehr viele Namen oder große Namen aus dem Amateurfußball dieser Region sind und mit Muhammed Acil ja auch einer der bekanntesten Dortmunder Fußballer bis zuletzt dort war oder ja auch einige sind jetzt vielleicht dann zu bekannten Namen in Dortmund geworden über die letzten 3-4 Jahre. Das hängt damit zusammen, dass es dann jetzt inzwischen einfach aufgrund der Ligenhöhe Spieler sind, die man hier in der Region nicht mehr kennt, weil Türkspor einfach in einem viel größeren Gebiet, sage ich mal, nach geeigneten Spielern schauen muss.
Ja, also ich glaube, dass dann natürlich, also die meisten Transfers, die meisten Spieler, die kommen, wenn du dich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigst, mit dem Dortmund Amateurfußball, dann kennst du die Jungs einfach nicht, ohne denen jetzt nahe zu treten wollen. Es sind bestimmt richtig gute Kicker, aber die kommen halt einfach aus einem anderen Gebiet. Ja. Und in der Regionalliga ist es halt so, da spielst du in der Hinserie noch im Westen und dann, weiß nicht, in der Rückserie schon irgendwo in Bayern oder sowas in der Regionalliga.
Das ist viel gewechselt.
Das kann halt alles passieren. Ja. Und dann kannst du dich nicht mal eben darüber unterhalten, hier kennst du den neuen Stürmer von Türkspor, weil der gegenüber gar nicht weiß, wo der überhaupt herkommt.
Ja,
deswegen, das sind halt ja auch nur noch total wenig, was heißt total wenig, aber im Vergleich zu den Jahren davor, wenige Jungs, die wirklich so den harten Kern ausgemacht haben. Mit Sami Yigit jetzt ein Spieler zuletzt auch aus diesem Kern halt, der den Verein jetzt verlässt. Und davon werden es immer weniger und dann bleibt auch nicht mehr so ein riesiger, dann bleibt Türkspor einfach nicht mehr so ein riesiges Gesprächsthema.
Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass die Halbwertszeit von Spielern dort aber auch immer kürzer wird. Also du hast den Kern angesprochen mit Muacil und Sami Yigit sind zwei weg. Ich würde dann noch Ömer Akman und Serdar Gürlats, die zwei nennen, die eben noch dort sind. Aber man hat jetzt gerade nicht so das Gefühl, wer ist jetzt in ein Jahr derjenige, der dann zu dieser Gruppe gehört und irgendwie dann zur Identifikationsfigur wird. Jetzt haben mit Justin Brown und Dario Biancardi noch zwei Spieler den Verein verlassen, die zwar nie so dauerhaft in der ersten Reihe waren, aber trotzdem auch eine Weile dort waren. Also die können dann auch nicht mehr zu diesem Kreis dann zählen. Und ich finde, man merkt dann eben, dass es dann eher so Spieler sind, die da gehandelt werden, die man kennt, die dann eher so einfach aus diesem Regionalliga-Niveau oder teilweise aus noch höheren Ligen irgendwie eine gewisse Bekanntheit haben. Ich finde, Ogusan Kefkir ist ein gutes Beispiel. Ich bin Fan des VfL Bochum, da kenne ich den, weil er da mal eine Weile gespielt hat. Und dann hat er halt so eine Ruhrgebietskarriere hingelegt, war bei Rot-Weiß Essen und Jarek, korrigiere mich zuletzt bei Wuppertal.
Genau.
Gut, das ist kein Ruhrgebiet mehr, aber trotzdem so diese klassischen Traditionsvereine hier im Umkreis, die man immer irgendwie dritte Liga, Regionalliga, so auf diesem Niveau dann einordnet. Daher kennt man den, aber nicht, weil er irgendwie mal in Dortmund sich über die Westfalenliga oder so für höhere Vereine empfohlen hat. Kennst du denn welche, müssen ja vielleicht nicht welche aus deiner Mannschaft sein, aber generell irgendwie Leute, die du eher aus dem Fußball kennst als aus anderen Bereichen, die sich sagen, hey, ich schaue mir mal so ein Spiel von Türkspor an, die mal irgendwo waren, die vielleicht in Velbert erst waren zu den ersten Heimspielen oder jetzt in Hagen oder gerade jetzt so ein Highlight gegen Duisburg mal mitnehmen?
Boah, also ich kenne fast wenige, mir fällt jetzt nur einer, also wie ich, dass ich nur einer ein, aber ja, ich glaube, der Interessensfaktor ist, glaube ich, einfach gar nicht mehr so krass da, zumindest jetzt bei mir. Also ich meine, es spielen ja auch ab und an samstags, ne? Also wenn man ja selber mit den Löwen spielen ja sonntags meistens.
Ja,
ja klar, da hätte ich auch mal Zeit, mir mal ein Spiel so anzugucken, aber ich glaube, dass es vielleicht vielen auch so geht wie mir, dann dass vielleicht der Interessensfaktor gar nicht mehr so krass da ist, weil man halt auch eben nicht mehr so viele Jungs kennt. Also wenn du Türkspor nicht ständig verfolgst, dann kennst du, wie gesagt, die Neuzugänge nicht und von dem alten Kader sind auch nur noch wenige Jungs da und dann ist es schon ganz schön schnell wieder nur irgendeine Mannschaft. Klar sprechen dann so Spiele wie gegen Duisburg sind dann natürlich cool, vor allen Dingen, wenn dann Duisburg die ganzen Fans mitbringt und so, aber für so ein normales Regionalligaspiel nimmst du dann ja auch einen gewissen Aufwand in Kauf, du fährst dahin, bezahlst das Ticket Und dann wird es zum normalen Stadion.
Strecken werden auch immer länger.
Strecken werden länger, wird es zum normalen Stadionbesuch und der kostet ja auch mittlerweile was. Und dann wiegt man schon mal ab, ob man dann nicht doch lieber zu Hause bleibt oder das dann irgendwie im Livestream verfolgt oder so.
Ja, ja. Vincent, Jari, danke euch zwei. Danke an alle, die zugehört haben. Jetzt haben wir über zwei Vereine gesprochen, denen wir schon mal alles Gute wünschen. Einmal für den Start ins Pflichtspieljahr und den anderen generell für die Zukunft. Alles Weitere zum Dortmunder Amateurfußball, eben nicht nur zu Türkspor Dortmund und zum TuS Bingenhausen, auch zu denen, aber auch über Vinzenz Dortmunder Löwen und alle anderen Teams von der Oberliga bis in die Kreisliga C, lest ihr bei uns bei den Ruhrnachrichten auf www.rn.de/dosport. Schaut da unbedingt rein, holt euch ein Abo und wir hören uns jetzt wieder regelmäßiger an dieser Stelle wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.